Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute geht es um eine Begegnung zwischen Jesus und einer fremden Frau am Brunnen. Die Geschichte wird im Johannesevangelium erzählt. Und da werden so viele grundlegende Fragen berührt, zum Beispiel, aus welchem Brunnen schöpfst du? Wer beherrscht dich? Wer leitet dich geistlich? Das bewegt mich innerlich und ich staune, was mit der Frau geschieht und wie die Frau sich verändert im Gespräch mit Jesus. Eine echte Begegnung mit dem Leben. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross. Heute, liebe Gemeinde, geht es um eine Geschichte aus dem Johannesevangelium. Jesus begegnet einer Frau am Brunnen, wird in Kapitel 4 im Johannesevangelium erzählt. Und diese Geschichte von dieser Begegnung, die bringt in mir ein paar Fragen auf, die wirklich grundlegend sind. Aus welchem Brunnen schöpfst du? Was stillt deinen Durst nach Leben? Aber auch dann die Frage, was beherrscht dich oder wer regiert über dich? Das ist eine sehr tiefgehende Begegnung, wie man schon in diesen Fragen merkt, die Begegnung an diesem Brunnen. Und dabei hätte sie gar nicht stattfinden dürfen. Aus mehreren Gründen hätte es die gar nicht geben dürfen. Jesus war ein Rabbi und die Frau am Brunnen war eine fremde Frau. Ein Rabbi quatscht nicht fremde Frauen am Brunnen an. War damals völlig undenkbar. Jesus hat sich nicht drum gekümmert. Und dann war ja er ein Jude und sie eine Samariterin. Auch das hätte eigentlich nie zu einem Gespräch führen dürfen, denn das waren im Prinzip zwei unterschiedliche Volksgruppen. Die haben beide den gleichen Gott verehrt, die hatten beide die Torah. Aber im Lauf der Jahrhunderte haben sie sich auseinandergelegt und zur Zeit Jesu war das Tuch zwischen beiden Volksgruppen echt zerschnitten. Also, eigentlich hätte Jesus überhaupt gar keinen Kontakt aufnehmen dürfen mit einer Frau aus Samarien und normalerweise hätte er diese Regeln beachten müssen, aber offensichtlich war ihm das egal, weil er den Menschen angesehen hat. Und die Geschichte erzählt, wie durch diese Begegnung mit ihm die Frau langsam zum Glauben an Jesus findet. Also wissen Sie, manchmal denke ich, vielleicht sollten wir uns manchmal auch so selbstgebaute Regeln einfach mal links liegen lassen. Grenzen überwinden, Grenzen überschreiten, damit Begegnungen stattfinden können. Jedenfalls hatte Jesus aber auch eigentlich gar keine andere Chance. Der war unterwegs von Judäa im Süden, wollte nach Galiläa im Norden und da dazwischen lag einfach Samarien, das war halt Ausland, da musste er durch. Und jetzt wird erzählt, dass er da saß an dem Brunnen, weil er war müde von der Reise, er hatte Durst. Seine Jungs waren alle in der Stadt, was zu essen kaufen, sodass er alleine an diesem Brunnen war. Und da hat sich dann folgende Begegnung ergeben. Jesus kam in eine Stadt Samariens, die hieß Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Ich sag's gleich, im Alten Testament kennt niemand einen Jakobsbrunnen. Das Feld, das Josefs oder Jakobsfeld, das kennt man. Wo das genau lag, wusste niemand. Aber offensichtlich zur Zeit Jesu wusste man, wo das lag. Und da gab es auch diesen Jakobsbrunnen. Den gibt es übrigens heute noch. Da haben die Christen dann eine Kirche drüber gebaut. Und diese Kirche liegt in Nablus im Westjordanland. Kann man heute noch hingehen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde, also genau zur Mittagszeit. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie, du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau, Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest. Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser. Dieses Gespräch geht noch weiter, aber ich lese mal bis hierhin. Ich lese diese Erzählung von der Begegnung und denke, was für eine kluge Frau, was für eine mutige Frau, die traut sich was, die stellt die richtigen Fragen, womit willst du denn schöpfen, die spricht aus, was sie irritiert. Wie kommt es, dass du, ein Jude und ein Mann, ein Rabbi, mich, eine Samariterin, eine Frau ansprichst? Also die ist wirklich ganz bei der Sache und blickt, worum es geht. In der Bibel hat die Frau keinen Namen, die Frau am Brunnen halt. Gell? Aber die ersten Christen waren von ihr so beeindruckt, dass sie einen Namen gegeben haben. Und den hat sie bis heute, in der Ostkirche wird sie verehrt, das ist nämlich die Fotina. Auf Deutsch die Erleuchtete. In anderen Gegenden heißt sie Svetlana. Glaubt man nicht, aber eine Frau aus der Bibel heißt Svetlana. In der Ostkirche ist sie eine Heilige, also wirklich ein Vorbild. Wenn aber wir die Geschichte lesen, so denke ich, die ist schon ein bisschen verwirrend, weil das Gespräch läuft ja immer auf mehreren Ebenen gleichzeitig ab. Die Frau spricht von dem Wasser, wie es da ist, einfach H2O zu trinken. Und Jesus spricht vom lebendigen Wasser. Und dieser Begriff lebendiges Wasser hat damals schon zweierlei gemeint. Einmal hat diese Bezeichnung lebendiges Wasser schlicht und einfach das frische Quellwasser gemeint. Im Unterschied zu dem Wasser, das Regenwasser, das in einer Zisterne gesammelt wird. Das ist abgestandenes Wasser. Das ist niemals lebendiges Wasser nach dem damaligen Sprachgebrauch. Aber lebendiges Wasser ist das Wasser, das aus einer Quelle kommt oder wenn ein Brunnen natürlich dann eine unterirdische Quelle hat. Aber Jesus meint ja das lebendige Wasser auch im übertragenen Sinn. Und ich staune, wie er ganz behutsam, Schritt für Schritt, diese Frau zum Glauben an ihn führt und praktisch diese eine große Frage aufwirft, ohne sie ihr wörtlich zu stellen: Aus welcher Quelle schöpfst du? Aus welchem Brunnen trinkst du? Wo kommt dein Wasser her, das du im Leben brauchst? Er sagt zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkenntest und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Was ist das, diese Gabe Gottes? Wörtlich übersetzt das Geschenk, das Gott uns gibt. Was ist das für ein Geschenk? Haben Sie eine Idee? Die Gabe Gottes, das Geschenk, das Gott uns gibt. Ich mach's kurz. Das ist Jesus selbst. Das ist er selbst. Wenn du erkennst, wer hier sitzt, du würdest ihn bitten. Das ist Jesus selbst. Er gibt das lebendige Wasser. Er gibt sich für uns selbst. Und die Frau bringt nun die gesamte religiöse Tradition ins Spiel, die mit diesem Ort zusammenhängt. Und das ist ganz schön viel, muss ich sagen. Der Jakobsbrunnen, ein heiliger Ort. von dem die Frau sagt, Jakob hat uns diesen Brunnen gegeben. Und der liegt sogar noch auf Jakobs Feld, das ja in der Tora erwähnt wird. Auch wenn die Bibel sonst den Jakobsbrunnen nicht kennt, auch in anderen zeitgenössischen Schriften wird nirgendwo ein Jakobsbrunnen erwähnt. Aber für die Samariter war das im Prinzip ein Heiligtum. Und wissen Sie, der lag, also wie gesagt, liegt heute in Nablus, ganz in der Nähe der historischen Stadt Sichem. Und direkt daneben liegt ein Berg, das ist der Garizim. Und dieser Garizim, da stand früher ein Tempel drauf, der Tempel der Samariter, in dem sie Gott angebetet haben, den gleichen Gott wie die Leute in Jerusalem. Also wirklich ein heiliger Ort. Und wenn diese Frau aus dem Dorf rauskommt, zu diesem Brunnen geht, zum Jakobsbrunnen, dann will sie nicht einfach nur Wasser holen, sondern sie will teilhaben am Segen Jakobs. Und da kommt Jesus und spricht mit ihr, und in dem, was er sagt, da schwingt so viel mit. Denn Jesus macht der Frau klar, hör mal, heilige Orte sind jetzt nicht wichtig. Die ganze religiöse Tradition, die Vergangenheit, das ist jetzt nicht mehr wichtig. Die Volksgrenzen zwischen uns sind nicht wichtig. Diese Regeln, die es gibt, wie Männer und Frauen sich verhalten sollen, sind nicht wichtig, sondern sagt Jesus damit, ich bin wichtig. Ich bin jetzt wichtig. Alles, was früher war, ist jetzt mal egal. Ich als Person. Es geht um den Glauben an Jesus Christus. Und wenn ich das lese, dann freue ich mich einerseits, und andererseits finde ich es aber auch herausfordernd. Stellen Sie sich mal vor, Jesus würde das zu uns heute sagen. Ich stelle mir vor, der würde das zu mir sagen. Also, lieber Pfarrer, die Grenze deiner Kirchgemeinde ist echt nicht wichtig. Ob jemand evangelisch ist oder katholisch oder neuapostolisch oder zur FEG geht oder zur ICF geht, das ist nicht wichtig. Jesus ist wichtig. Und dann, die Menschen aus verschiedenen Völkern, die Volksgruppen sind nicht wichtig. Natürlich sind hier bei uns in der Gemeinde Menschen aus allen Völkern willkommen, das ist ja ganz klar. Ich sage mal ganz platt, aber schaffen wir es, Ausländern bei uns eine Heimat zu geben, in der Gemeinde eine geistliche Heimat? Und ich meine jetzt nicht Menschen aus den Nachbardörfern, sondern wirklich aus anderen Völkern. Also wahrscheinlich haben wir da noch eine Menge Arbeit vor uns. Was aber wichtig ist, ist, wir glauben an Jesus Christus. Wir laufen gemeinsam. Egal, wo wir herkommen und egal, welche Gemeinden es gibt. Das alles schwingt mit in dem, was Jesus der Frau sagt. Und dann bringt Jesus diesen entscheidenden Satz und sagt zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, also von dem Jakobsbrunnen, der wird wieder Durst haben. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit keinen Durst mehr haben, sondern das Wasser, das ich ihm gebe, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Also nochmal sagt Jesus der Frau ganz deutlich, überleg dir gut, aus welchem Brunnen du schöpfst, aus welcher Quelle dir trinkt. Was ist denn deine Quelle? Es gibt doch die Brunnen, an denen wir immer wieder Durst haben werden. Also es gibt diese Brunnen, die treiben einen dazu, ständig nach anderen Brunnen zu suchen, an denen man dann seinen Lebensdurst stillen kann. Und so ist das manchmal, dass ein Mensch ständig auf der Suche ist und überlegt, wie kann ich meinen Lebensdurst stillen? Und dann probiert man verschiedene Gemeinden aus und dann macht man vielleicht ganz bestimmte Kurse, wo man denkt, das ist es jetzt. Und dann ist mal Waldbaden wichtig und dann sind mal die Rauhnächte wichtig. Aber eigentlich wird man nie richtig satt. Und da kommt ein Mensch innerlich nie zur Ruhe. Genauso bei Geld und Reichtum. Geld und Reichtum ist ja schön, wenn man Geld hat und nicht drüber reden muss. Aber da fehlt trotzdem was. Ich denke nur an diese eine Person, ich nenne ihn den reichen Jüngling, dieser reiche junge Mann, der zu Jesus kommt und ja wirklich reich gewesen ist, aber kein Materialist, denn er sagt, ich habe alle Gebote Gottes gehalten. Das war ihm wichtig. Und trotzdem fehlt dem Mann was und er fragt, ja, wie komme ich denn in den Himmel? Sag mir das. Oder ich denke an Zachäus, den Zöllner. Von dem heißt es, er war ein Oberer, also einer mit einer hohen Stellung, auch wenn ihn ganz viele nicht leiden konnten. Und er war reich und dennoch heißt es schlicht und einfach, er begehrte, da steckt diese Sehnsucht nach Leben drin, er begehrte, Jesus zu sehen. Und Jesus sagt all diesen Menschen, ich selbst bin die Quelle, an der du deinen Lebensdurst stillen kannst. Endlich hat die Sucherei nach immer neuen Quellen ein Ende. Bei Jesus sind wir am Ziel. Endlich zur Ruhe kommen. Endlich daheim sein. Wissen Sie, ich denke, das steckt hinter dem, wenn Jesus sagt, nie mehr Durst haben. Wir werden immer Durst haben im Leben. Das ist doch klar. Was meint Jesus damit? Er meint, du brauchst nie mehr eine andere Quelle zu suchen, weil du jetzt bei mir bist und hier kriegst du alles Wasser, was du im Leben brauchst. Das beginnt jetzt und das reicht bis in die Ewigkeit hinein. Was für ein lebendiges Wasser. Und die Frau am Brunnen, die erfährt das ja ganz konkret. Also wenn man da mal weiterliest in dieser Geschichte, was ich nur empfehlen kann, dann erfährt man, die Frau war also 5-mal verheiratet und der Mann, mit dem sie aktuell zusammenlebte, war ein Lebensgefährte. Also mit dem war sie dann nicht verheiratet. So, und jetzt wissen Sie, ich sage es Ihnen ganz kurz nur, bis ins Mittelalter hinein haben die Ausleger diese Frau positiv beurteilt. Und die Reformatoren haben das dann gewendet, das Blatt, und haben gesagt, 5-mal verheiratet, die Frau ist eine Sünderin, muss eine Sünderin sein. Und seit der Reformationszeit wird die Frau in allen Auslegungen negativ dargestellt. Aber ich habe Ihnen ja gesagt, bei der Ostkirche ist sie eine Heilige. Und ich glaube auch nicht, dass es hier um das sittliche Verhalten der Frau geht. Es geht um was anderes. Wissen Sie, damals, wenn ich denke, sie war 5-mal verheiratet, warum tut eine Frau das? Damals war keine Frau frei. Das war sie nicht. Eine Frau war in jeder Minute ihres Lebens von einem Mann beherrscht, der das Sagen über sie hatte. Das war so. Die war allein niemals selbstständig. Als kleines Mädchen war es der Papa, der sagte, wo es lang ging. Und wenn der je im Lauf der Zeit dann gestorben ist, dann hatte ihr Bruder die Vollmacht über sie. Und wenn sie dann natürlich verheiratet war, ist klar, dann war es der Ehemann. Und wenn der einmal gestorben war und die Mama war Witwe, dann hatte ihr Sohn Vollmacht über die Witwe. Wissen Sie, also eine Frau war niemals in ihrem Leben ein freier Mensch. War in der Antike völlig undenkbar. Und das steckt natürlich alles dahinter. Das hat diese Frau erlebt, 5-fach, 6-fach. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich sehe dich und ich sehe dich an und ich kenne dich. Ich nehme dich wahr. Ich weiß, was da ist in deinem Leben. Ich denke da an die Hagar, die Gott ähnlich erlebt hat und gesagt hat, du bist ein Gott, der mich sieht. Und das ist ja schon viel, dass man mal gesehen wird mit dem, was einem auf einem lastet. Und Jesus bleibt nicht dabei stehen zu sagen, ich sehe dich, sondern er sagt, und du bist okay, ich nehme dich an, so wie du bist. Wissen Sie, bei allem, was die Reformatoren sich überlegt haben über diese Frau, nirgendwo in der Geschichte verurteilt Jesus diese Frau. Und nirgendwo in der Geschichte geht es um das Thema Vergebung oder Schuld. Es ist überhaupt gar kein Thema in dieser Geschichte. Sehen Sie, das ist für diese Frau das lebendige Wasser ganz konkret, dass Jesus sie ansieht und Jesus sie annimmt. Und das tut so gut. Endlich ist sie daheim. Endlich ist sie am Ziel. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie dann wie der Thomas gesagt, mein Herr und mein Gott. Mehr braucht es eigentlich gar nicht. Und da steckt für mich diese Frage drin, von wem lässt du dich leiten? Von wem lässt du dich geistlich leiten? Oder sagen wir von mir aus auch, von wem lässt du dich geistlich regieren? Von anderen Leuten, die sagen, was läuft und was nicht läuft, was man tut und nicht tut und glaubt und nicht glaubt? Oder von der Angst, die in einem steckt und die einen irgendwo hintreibt? Von Machtgedanken, die man so hat? Oder vielleicht doch eher von dem liebenden Gott, der einen sieht und der mich annimmt und der da ist für mich? Was für ein Unterschied! Und Jesus sagt das der Frau und er bleibt nicht dabei zu sagen, du bist am Ziel, du hast mich gefunden, sondern er sagt zu der Frau, Gott macht dich auf ganz neue Weise lebendig. Er sagt ja, das Wasser, das ich dem Menschen geben werde, das wird in ihm zur Quelle von Wasser, das in das ewige Leben quillt. Also Jesus sagt, ich bin eine Quelle für dich. Aber er bleibt nicht dabei stehen. Er sagt nicht einfach so, und jetzt schöpf so viel du willst. Das tut er nicht. Das ist doch auffallend. Sondern er sagt, du selbst wirst zur Quelle werden. Du wirst zum Segen für andere Menschen werden. Und zwar ganz leicht, federleicht. Probier's aus. Und bei der Frau ist es doch genauso. Die Frau am Brunnen, die erkennt in Jesus den Messias, den Christus. Im Lauf dieses Gespräches sagt sie das dann, gell? Und dann heißt das, sie ließ ihren Krug stehen und lief in die Stadt. Also die lässt sogar ihren Krug am Brunnen stehen, weil jetzt hat sie was Wichtigeres, was sie umtreibt. Ich meine, sie hat damit auch Jesus sitzen lassen. Aber die Geschichte geht ja weiter. Die ist in die Stadt gelaufen, hat den Leuten erzählt, wen sie da getroffen ist, hat von Jesus erzählt und langer Rede, kurzer Sinn, Jesus kam nicht mehr weg. Jesus musste 2 Tage in der Stadt bleiben, weil die Leute zu ihm kamen und so viele Fragen haben und so viele Menschen haben ihn als Messias erkannt und zum Glauben an ihn gefunden. Das ist absolut beeindruckend. Die Frau ist zu einer Quelle lebendigen Wassers für andere geworden. Sie hat in Jesus diese Quelle des lebendigen Wassers gefunden und er lässt es nicht dabei. Er hat sie und er macht uns zur Quelle für andere Menschen, so klein unsere Kraft auch sein mag. Deswegen, von welchem Brunnen schöpfst du? Hier ist Jesus Christus, der sagt, ich bin die Quelle des lebendigen Wassers. Amen.